Und auf der anderen Seite befördert das natürlich so ein bisschen dieses Mysterium, Daten sind per se wertvoll und die verändern jetzt quasi von jetzt auf nachher alles. Und eigentlich weiß man das aber gar nicht so genau, wo der Wert herkommt. Und dem würde ich mich aber auch nicht anschließen, sondern unsere Idee war eben genau mal ein bisschen konkreter hinzuschauen, naja, wie schaffen Daten eigentlich Wert? Man muss aber auch aufpassen, dass man das jetzt nicht per se verteufelt und dann sagt, naja, wir müssen jetzt diese Märkte alle wieder aufspalten und wir brauchen eigentlich 5 Messenger. Das ist ja manchmal so ein bisschen, wie man dann auch die Politik wahrnimmt, weil natürlich auch für Nutzer hat das einen gewissen Vorteil.
So, eine neue Episode des IT- und Rechts-Podcasts. Wir sind wieder am Start und rücken heute mal den Datenbegriff in den Mittelpunkt unserer Analyse. Denn insbesondere in dieser Datenwelt jagt wieder ein Schlagwort das andere, von Smart Data zu Big Data, von Data Economy zu Data Law. Fakt ist zumindest, keine Digitalisierung ohne Daten und keine künstliche Intelligenz ohne Daten. Und bei der Frage nach einem klugen Ordnungsrahmen für datenmächtige Organisationen sitzen sicherlich viele Juristen, aber auch der ein oder andere Informatiker an einem runden Tisch und kaspern ein rechtlich kohärentes Regelungssystem aus. Oft aber bleiben dabei ökonomische Erkenntnisse und die Empirie im Allgemeinen auf der Strecke. Aber zur Klärung wettbewerbsrechtlicher Fragen und um rechtliche Maßnahmen effektiver zu gestalten, ist es eben auch notwendig, sich auf Erkenntnisse ökonomischer Forschung zu stützen. Das behaupten nicht wir vom IT- und Rechts-Podcast, sondern unser heutiger Gast, der Wirtschaftsinformatiker Dr. Daniel Schnur von der Uni Passau. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein und du sprichst mir schon so ein bisschen aus der Seele.
Okay, sehr gut. Stell dich doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
Ja, ich leite an der Universität Passau die Forschungsgruppe Data Policies. Wir sind dort an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät angesiedelt im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. In unserer Forschung geht es ganz besonders um Daten und deren zentrale Rolle als Wettbewerbsfaktor, aber auch als Innovationsfaktor in digitalen Märkten. Und immer mehr Märkte werden digitalisiert. Das heißt, das Thema wird eben auch für immer mehr Märkte, Industriesegmente relevant. Uns interessiert dabei vor allem der Zugang zu Daten und welche ökonomischen und gesellschaftlichen Konsequenzen damit einhergehen. Das schauen wir uns zum einen an, wenn es um den Zugang zu Daten zwischen Unternehmen geht. Also wann haben Unternehmen Anreize, vielleicht auch freiwillig Zugang zu ihren Daten zu geben? Wann passiert das vielleicht nicht? Wann entstehen dadurch dann auch Wettbewerbsprobleme? Die andere Seite, die wir auch betrachten, sind dann auch aus Nutzerperspektive. Also wie habe ich ganz individuell und persönlich eigentlich Zugang zu meinen Daten? Wir haben das entsprechende Datenschutzrecht dafür, aber was man eben juristisch auf dem Papier stehen hat, ist das eine. Das andere ist dann immer auch die Frage, benutze ich diese Rechte tatsächlich? Kann ich die wirklich so ausüben, wie das gedacht ist? Und was sind daraus dann wieder die Konsequenzen für wirtschaftliche Wertpotenziale? Wie können wir aber auch wirklich effektiv Kontrolle ausüben? Damit sind wir eigentlich immer in so einem Spannungsfeld zwischen technischer Machbarkeit, zwischen technischen Innovationen, den ökonomischen Konsequenzen, die wir haben, aber natürlich dann auch dem rechtlichen Rahmen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns eigentlich viel mit unserer Forschung.
Mhm. Also wir sind ja auf dich bzw. auf euch durch einen Buchbeitrag im Buch Datenrecht in der Digitalisierung gestoßen. Und mich würde für den Anfang, bevor wir direkt in Medias Res gehen, interessieren, wie kamt ihr, also du und deine Kollegen, dazu als Wirtschaftsinformatiker und ich würde euch in diesem Kontext auch als Empiriker bezeichnen, in einem juristischen Werk zu publizieren? Also wie kam das zustande? Was war da eure allgemeine Intention?
Ja, also das hat sicher viel damit zu tun, dass wir eben in der Forschung immer schon recht interdisziplinär unterwegs sind. Und ganz konkret hier war der Anlass, eben Diskussionen und auch Gespräche mit Frau Professorin Luisa Specht, die zu dem damaligen Zeitpunkt an der Uni Passau aktiv war als Juristin für europäisches Datenrecht. Und sie hat eben ein Handbuch zum größeren Thema Daten herausgegeben und hat uns dann eben auch angefragt, ob wir diesen Beitrag dazu schreiben wollen. Und da uns dann eben auch an diesem interdisziplinären Austausch gelegen ist, war das eine gute Gelegenheit, unsere Gedanken auch mal ein bisschen breiter gesammelt aufzuschreiben und dabei zu tragen. Vielleicht da auch noch, ist ganz interessant, die Forschungsgruppe wird finanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Und da gab es eben am Anfang ein Netzwerk Zentrum Digitalisierung Bayern, wo eben auch sehr viel interdisziplinär Leute zusammengekommen sind und genau solche Themen da auch entstanden sind.
Also wir haben dich ja aus einem bestimmten Grund eingeladen. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Und zwar habe ich so ein bisschen in dem angesprochenen Buch, das im Übrigen unter anderem von der Professorin Specht-Riemschneider herausgegeben wurde, ein bisschen herumgeblättert und bin dann auf euren sehr interessanten Beitrag gestoßen. Und ich hatte so ein bisschen in eurem Beitrag das Gefühl, dass ihr den Juristen so, ja, ein wenig die Empirie bzw. datengestützte Erkenntnisse herantragen wolltet, was sich stellenweise als ganz leise und subtile Kritik an uns Juristinnen und an die Gesetzgebung liest. Und zwar würde ich jetzt mal gerne aus eurem Beitrag den letzten oder den vorletzten Satz auch noch zitieren. Und zwar schreibt ihr: Durch die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen und Märkten werden sich Fragen nach der Marktmacht im Kontext von Daten und dem Umgang mit datenmächtigen Unternehmen immer häufiger auch außerhalb der Internetwirtschaft stellen. Zur Klärung dieser Fragen ist es notwendig, dass sich Wettbewerbsrecht und Regulierung auf die Erkenntnisse ökonomischer Forschung stützen. Also es ist notwendig, sich bei der Regulierung auf die Erkenntnisse ökonomischer Forschung zu stützen. Ist das, um den Gedanken mal so ein bisschen zu erweitern, ist das eine Kritik an einer nicht besonders evidenzbasierten Gesetzgebung oder habe ich da irgendwas überinterpretiert?
Grundsätzlich wahrscheinlich schon. Ich glaube gar nicht, dass ich dieses Sendungsbewusstsein so groß in mir trage. Aber es ist mir natürlich schon ein Anliegen, dass wenn wir heute uns Gesetzgebung in dem Bereich anschauen, dann ist ja meistens die Idee dahinter durchaus konsensfähig oder auch da gibt es natürlich unterschiedliche Diskussionen, aber normalerweise wird ja schon ein Ziel in den Blick genommen, bei dem zumindest viele Personen zustimmen würden, dass das ein wichtiges Ziel ist. Nehmen wir zum Beispiel mal den Datenschutz. Und auf der anderen Seite sieht man dann natürlich an der Umsetzung aber, dass diese Ziele nicht immer so erreicht werden, wie das vielleicht die Intention war. Und da finde ich es natürlich schon wichtig, wenn wir gleichzeitig sehr viel empirische Forschung zu Datenschutzverhalten haben. Also wie reagieren Leute auf oder wie behandeln Personen ihre personenbezogenen persönlichen Daten? Da kennen wir eben eine Reihe von Paradoxa, dass Leute vielleicht mit Transparenz nicht immer so umgehen, wie wir das eigentlich erwarten würden. Oder das hat nicht immer nur den positiven Effekt, den man vielleicht als Gesetzgeber intendiert. Und ich glaube, da würden wir am Ende des Tages alle besser dastehen, wenn wir eben diese empirische Forschung stärker mit einbeziehen würden. Und so sehen wir auch ein bisschen unsere Rolle, dass wir natürlich darauf entsprechend aufmerksam machen. Und zum anderen ist es vielleicht aber auch ein Appell, natürlich mehr empirische Forschung dahingehend zu machen, was gar nicht immer einfach ist, weil natürlich auch die Daten nicht unbedingt so verfügbar sind immer. Auch da gibt es ja gerade eine sehr aktuelle Diskussion, inwieweit man vielleicht auch den Zugang zu solchen Forschungsdaten verbessern kann, damit wir eben dann auch mehr empirische Erkenntnisse haben, um diese Gesetzgebung entsprechend zielführend zu gestalten.
Okay, verstehe. Bevor wir das Thema Datenmacht und Marktmacht anschneiden, wäre es, glaube ich, ganz interessant, wenn du uns erklären würdest, welche Datenarten im digitalen Leben eigentlich alles erhoben werden. Also der ein oder andere wird sicher mal was von Cookies gehört haben. Aber was sind Pixel, Tags, Cross-Device-Tracking etc.? Also führ uns mal kurz in diese Datenerhebungswelt ein.
Ja, du sprichst im Prinzip so dieses ganz große Feld des Datentrackings an. Es ist ein sehr dynamisches Feld. Also viele der Sachen, die vielleicht vor ein paar Jahren en vogue waren, sind heute schon wieder ein bisschen passé oder es wandelt sich eben auch viel, weil natürlich auch viel reagiert wird auf neue technologische Entwicklungen, aber auch wir sehen jetzt ein paar Player im Markt, die so Tracking auch versuchen zu blockieren. Viele haben von Apple gehört und den verschiedenen Maßnahmen, die die treffen. Und dann gibt es schon wieder Ausweichreaktionen. Aber wenn man mal so auf die Klassiker schaut, dann sind sicher Cookies das, was wir jetzt im World Wide Web, also wenn wir auf Webseiten surfen, was dort vor allem eingesetzt wird, um jetzt zu den gesammelten Daten irgendwie eine Identifizierbarkeit herzustellen, eine Zuordnenbarkeit zu einem bestimmten Nutzerin oder zu einem bestimmten Nutzer. Also was man vielleicht sagen muss, erstmal werden grundsätzlich sehr viele Daten gesammelt. Immer wenn ich irgendwo eine Seite aufrufe, werden diese Aufrufe normalerweise irgendwo gelockt, protokolliert. Und ich habe dadurch entsteht genau das, was wir häufig eben auch als Big Data bezeichnen. Also unstrukturierte Datenmengen, die für sich genommen vielleicht auch erstmal noch gar nicht so viel Sinn ergeben, wenn ich da einfach drauf schaue. Und Wert wird jetzt häufig dadurch hergestellt, dass ich eben einzelne Aktionen, die in diesen Protokollen, in diesen Log-Dateien vorhanden sind, individuellen Nutzerinnen und Nutzern zuordnen kann. Und dafür brauche ich jetzt genau diese Tracking-Technologien und Cookies eben einer der Klassiker. Cookie funktioniert im Prinzip so, dass wenn ich das erste Mal eine Webseite aufrufe, wird eine kleine Textdatei bei mir im Browser gespeichert und diese Textdatei hat irgendeine Unique ID, die mich bei jedem weiteren Webseitenaufruf eben identifiziert als der Nutzer, der vor 3 Tagen schon mal da war, der vielleicht vor einer Stunde da war. Das ist nicht nur schlecht grundsätzlich, weil das hilft natürlich, wenn ich jetzt irgendwo Produkte in den Warenkorb lege, ohne mich da einzuloggen, dann kann ich eben trotzdem wiedererkannt werden und ich muss nicht wieder alles von vorne machen. Das ist so ein bisschen auch zurückzuführen auf die Designentscheidung, wie das World Wide Web designt wurde. Das ist nämlich zustandslos. Das heißt, jeder neue Aufruf wird quasi wie eine neue Transaktion behandelt. Und deswegen hat man sich eben überlegt, wie kann ich dann trotzdem so eine Zuordnbarkeit, Identifizierung herstellen. So, und Cookies, das ist jetzt genau der Punkt, wird eben aber vielleicht nicht nur von der Seite gespeichert, die ich direkt aufrufen will, sondern es gibt sogenannte Third-Party-Cookies, wo dann zum Beispiel Facebook einen Cookie auf einer News-Seite platziert und dann eben auch Facebook weiß, dass ich da war. Und genau diese Third-Party-Cookies, das ist das, was jetzt von vielen Browsern gerade begonnen wird zu sperren, zu blockieren. Und natürlich kann ich auch, habe noch eine relativ hohe Kontrolle, weil ich kann auch Cookies einfach löschen bei mir im Browser. Hat halt den Nachteil, dass ich auch die Vorteile verliere. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten, sogenanntes Fingerprinting zum Beispiel. Da passiert eben keine aktive Interaktion, dass jetzt irgendwas bei mir gespeichert wird, sondern da werde ich einfach daran getrackt, dass jeder Browser gewisse Informationen an eine Webseite schickt und diese Informationen sind sehr schnell einzigartig. Also da ist zum Beispiel abgespeichert, welche Browserversion habe ich, welche IP habe ich natürlich in dem Moment, aber auch welche Schriftgröße ist vielleicht jetzt bei meinem Browser hinterlegt. Und wenn ich diese gesamten technischen Attribute alle zusammennehme, dann kann ich vielleicht Nutzer auch wieder identifizieren. Und da ich hier eben nichts aktiv bei mir speichere, bin ich auch darüber trackbar. Auch da gibt es Gegenmaßnahmen dazu, dass ich so Obfuscation betreiben kann, dass ich also explizit Stördaten sende, dass ich so tue, als wäre ich mit einem anderen Browser unterwegs. Das machen dann so Privacy-Preserving-Browser unter der Haube, ohne dass ich das mitbekomme. Aber das ist schon eine Tracking-Technologie, die erstmal schwerer zu umgehen ist. Pixel-Tags vielleicht noch sind einfach Code-Elemente, die automatisiert irgendeine Drittseite aufrufen. Und weil dieser Link dann mit einem bestimmten Code gekennzeichnet ist, weiß die Webseite halt, ich habe also diese Third-Party weiß, dass ich eine Webseite aufgerufen habe. Das ist vor allem beliebt bei E-Mails. Also wenn man irgendeine Werbe-E-Mail bekommt und einfach die E-Mail aufmacht, dadurch, dass ich die Grafik lade, diese Grafik ist meistens mit einem einzigartigen Identifier versehen. Und dadurch, dass automatisch das Bild geladen wird, weiß die entsprechende Webseite, von wo das Bild geladen wird. Ich habe als Nutzer die E-Mail geöffnet. Wann habe ich das gemacht? Und allein daraus kann ich halt schon so ein paar Informationen ziehen, ob die entsprechende Person vielleicht daran interessiert ist, an den Produkten, die ich da bewerbe oder nicht.
Okay.
Vielleicht letzter Punkt noch. Das sind jetzt mal die ganz klassischen Tracking-Sachen. Wir haben dann natürlich in den letzten 10 Jahren einen großen Anstieg, dass wir sehr viel mehr mobil unterwegs sind mit Handys. Da kommt dann genau dieses Cross-Device-Tracking natürlich ins Spiel, dass ich halt nicht mehr nur mit einem Gerät unterwegs bin, sondern ich als Nutzer viele verschiedene Geräte habe. Und da gibt es dann wieder Möglichkeiten, diese Daten möglichst zusammenzuführen. Und das wird natürlich jetzt noch sehr viel größer, je mehr connected devices wir haben. Also wenn wir daheim Alexa stehen haben oder andere Sprachassistenten. Alle diese Geräte sind natürlich potenziell mit Sensoren versehen, die grundsätzlich in der Lage sind, erstmal Daten zu sammeln.
Hast du daheim Alexa stehen?
Ich persönlich habe keine daheim, eben aus bestimmten
Gründen. Okay.
Aber das ist, ja, also das ist jetzt keine Forschungsansicht unbedingt, sondern das hat vielleicht was dann auch mit den einzelnen Privatsphäre-Einstellungen zu tun. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile, solche Geräte zu haben. Aber man muss sich, denke ich, immer bewusst sein. Grundsätzlich sind Sensoren erstmal dazu da, dass man entsprechend Daten erheben kann. Da gibt es vielleicht rechtliche Regelungen, die das dann verhindern, dass das in einem Maße genutzt wird, wie ich das nicht möchte. Aber man sollte sich halt überlegen, welchen Raum macht man quasi messbar über solche Geräte. Und die Frage ist, ob das überhaupt zu verhindern ist, je mehr Technologie wir natürlich entsprechend einbauen. Hm.
Ich glaube, im Groben wissen wir eigentlich alle aus irgendwelchen Dokus oder diversen Internetbeiträgen, wieso so viele Daten erhoben werden von Google, Amazon und Co. Nur fehlt leider sehr oft die wissenschaftliche Expertise dahinter. Also da gibt es ziemlich viel Halbwissen. Deshalb auch die Frage an dich, welcher konkrete ökonomische Zweck steckt eigentlich dahinter? Also kannst du den mal ein bisschen näher ausführen? Oder um es mal ökonomisch akkurat zu formulieren, was sind denn diese datengetriebenen Wertschöpfungsmöglichkeiten, die man jetzt wirklich erzielen kann?
Ja, ich meine, das Faszinierende ist ja tatsächlich, dass der Nutzen von Daten sehr anwendungsspezifisch und kontextabhängig ist. Das heißt, es ist natürlich auch immer möglich, dass Daten irgendwann mal noch Mehrwert schaffen, den wir uns heute so noch gar nicht vorstellen können. Also verknüpft natürlich auch ein bisschen mit dem Hype um künstliche Intelligenz im Moment. Und das ist nicht nur ein Hype, sondern da steckt natürlich wirklich neue Nutzungspotenziale dahinter, dass man heute auch nicht immer abschließend sagen kann, für was können Daten genau genutzt werden. Und auf der anderen Seite befördert das natürlich so ein bisschen dieses Mysterium, Daten sind per se wertvoll und die verändern jetzt quasi von jetzt auf nachher alles. Und eigentlich weiß man das aber gar nicht so genau, wo der Wert herkommt. Und dem würde ich mich aber auch nicht anschließen, sondern unsere Idee war eben genau mal ein bisschen konkreter hinzuschauen, naja, wie schaffen Daten eigentlich Wert? Und da gibt es sehr viel empirische Untersuchungen dazu, aber die sind natürlich immer sehr fallspezifisch, weil, wie schon gesagt, der Wert wird halt in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Anwendung erzeugt. Wir haben dann ganz spezifisch mal die Internetwirtschaft in den Fokus genommen, weil gerade da Daten natürlich eine große Rolle spielen und die entsprechenden Wertschöpfungspotenziale. Und da kann man, denke ich, im Größeren zusammenfassen, dass Daten verwendet werden, um erstmal die digitalen Dienste, die wir nutzen, zu verbessern, auch Produkte zu verbessern. Dafür müssen die Daten noch nicht mal personenbezogen sein. Also vorher das Beispiel gemacht, wenn wir eine Seite aufrufen, dann werden Aktivitäten gelockt und gespeichert. Allein, dass ich natürlich weiß, wie bewegen sich Nutzer auf meiner Webseite, kann ich natürlich gewisse Anpassungen machen, die vielleicht zu einem effizienteren Design führen, dass Leute dann schneller zum Einkaufsabschluss kommen, was natürlich für ein E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel einen höheren Profit bedeuten kann oder einen höheren Umsatz. Das heißt, allgemeine Prozessverbesserungen und dann Diensteverbesserungen, Qualitätsverbesserungen. Aber dann ist natürlich ein spezifischerer Aspekt und auch prominenterer Aspekt, dass ich natürlich Dienste entsprechend personalisieren kann. Also je individueller ich die Daten habe, je feingranularer ich die Daten habe, desto eher kann ich meine Dienste und dann auf einzelne Personen anpassen. Das andere große Feld sind dann Empfehlungssysteme. Also wenn wir jetzt ans E-Commerce denken, dann kennen wir alle, ich habe ein bestimmtes Produkt gekauft und auf einmal werden mir andere Produkte vorgeschlagen. Wenn wir uns Netflix als Beispiel anschauen, dann ist das im Prinzip ein großes Empfehlungssystem. Die Netflix-Oberfläche, die wir aufmachen, das ist nicht eine typische Webseite oder so, sondern da wird mir direkt angezeigt, okay, möchtest du nicht das jetzt gucken oder andere Leute haben auch das geschaut und du hast ja vor 4 Wochen hier noch eine Doku geschaut, da haben wir jetzt auch ein bisschen was Neues. Also das ist im Prinzip auch ein großes Empfehlungssystem und für jeden sieht im Prinzip die Netflix-Oberfläche ein bisschen anders aus, weil sie eben auf die eigene Historie personalisiert wurde. Und der dritte große Block, den wir dann sehen, ist zielgerichtete Werbung. Und das ist natürlich gerade in der Internetwirtschaft sehr wichtig, weil natürlich sehr viele Dienste werbefinanziert sind. Also wir als Nutzer haben viele Dienste erstmal, können die nutzen, ohne da ein Entgelt zu bezahlen. Und das heißt, dass das irgendwie auf einer anderen Marktseite finanziert werden muss. Und das passiert eben über Werbung. Und da gibt es jetzt eben auch zahlreiche Studien, die mittlerweile zeigen, naja, je genauer ich über den Nutzer Bescheid weiß, je mehr Daten ich über den sammeln kann, ganz grundsätzlich, es gibt ein paar einschränkende Faktoren, aber grundsätzlich gibt es diesen Zusammenhang, dann kann ich eben auch effektivere Werbung schalten, kann eine höhere Conversion erzielen und damit natürlich beim Werbepartner entsprechend einen höheren Preis verlangen und kann damit mehr Umsatz und auch Gewinn machen. Der letzte Punkt ist vielleicht die Preisdiskriminierung. Das heißt, ich kann natürlich auch Preise individuell anpassen, was ein Profitpotenzial darstellen kann. Wobei jetzt im Vergleich zu den anderen drei Blöcken da jetzt die Evidenz etwas weniger verbreitet ist, wie stark das schon eingesetzt wird, wie groß die Potenziale dann da sind. Aber wir kennen alle, dass wir natürlich irgendwie Gutscheine zugeschickt bekommen per E-Mail. Und das ist im Prinzip eine Implementierung von Preisdiskriminierung.
Und in diesem Kontext, wieso müssen diese Daten unbedingt einen Personenbezug aufweisen? Also welchen Wert hat die Personalisierung der Daten?
Ja, also ich würde da nochmal eine dreifache Unterscheidung machen. Also erstmal habe ich ja vorher schon ein bisschen ausgeführt, Daten können auch einen Wert haben, ohne dass sie personalisiert sind. Weil ich so allgemeine Diensteverbesserungen kann ich natürlich auch so machen. Der nächste Schritt sehen wir dann, wenn wir so Personalisierung haben. Da ist es relativ intuitiv, zum Beispiel bei einem Empfehlungssystem, wenn ich Daten zuordnen kann, dass das einen Mehrwert bietet. Damit muss ich noch nicht unbedingt wissen, mein Nutzer ist jetzt Lieschen Müller, wohnt in Hamburg und kauft bei den und den Unternehmen ein. Sondern da reicht es mir vielleicht einfach zu sehen, welche Produkte kauft denn Person X? Weil wenn ich eben eine gewisse Menge an Daten und Informationen darüber habe, was diese Person kauft, sehe ich vielleicht, dass diese Person ähnlich zu Person Y ist, ohne zu wissen, wer X und Y eigentlich sind. Und diese Ähnlichkeit kann ich ausnutzen, um zum Beispiel der anderen Person Dinge vorzuschlagen, die Y gekauft hat oder Werbung schalten, auf die Y geklickt hat. Das heißt, diese Zuordnenbarkeit ist wahrscheinlich, könnte man so als nächste Wertstufe bezeichnen. Im Englischen haben wir das Traceability genannt. Und die dritte Stufe wäre dann die Identifizierbarkeit. Das, was der oder die Juristin dann wirklich als personenbezogene Daten meint, dass ich wirklich den direkten Personenbezug herstellen kann. Im Englischen würde ich das Identifiability nennen. Also ich weiß dann wirklich, das ist Lieschen Müller und die ist 38 Jahre alt. Und aus diesem Datum 38 Jahre alt kann ich vielleicht eben auch wieder zusätzliche Empfehlungen machen, ne? Weil mir das halt nochmal zusätzliche Informationen generiert über den demografischen Hintergrund und ich kenne dann andere Nutzer, die auch 36 Jahre alt sind und über diese Ähnlichkeiten kann ich dann natürlich zusätzliche Empfehlungen machen. Das hilft mir vor allem dann, wenn ich über eine Nutzerin oder einen Nutzer sonst noch nichts weiß, also zum Beispiel eine Nutzerin hat bei mir noch nie was gekauft oder hat bei einer Online-Suche noch nie was gesucht, dann ist natürlich die Frage, wie personalisiere ich das? Und da hilft mir natürlich durchaus die Information, wo kommt die Person her, welche Altersgruppe gehört sie an? Und je mehr ich da quasi über die Person an sich weiß, desto höher sind dann wieder die Möglichkeiten. Und der Wert, sehen wir ja, der hier häufig erzeugt wird, der kommt daraus, dass ich besonders gut vorhersagen kann, was für Vorlieben eine Person hat, was für Aktivitäten die als nächstes tun wird. Das heißt, es geht sehr häufig um Vorhersage und Vorhersagegenauigkeit. Und da habe ich eben diese möglichen Vorteile durch entsprechende Daten.
Ja, ihr habt in eurem Buchbeitrag auch neben den gesellschaftlichen Nachteilen die betriebswirtschaftlichen Nachteile solcher Datenerhebungsmethoden dargestellt. Da ist mir in Erinnerung geblieben, das Targeting, das habt ihr sehr ausführlich beschrieben. Und zwar behauptet ihr, dass durch Targeting von einigen Konsumenten als ein zu starker Eingriff in die Privatsphäre wahrgenommen wird und dadurch quasi ein gegenteiliger Effekt eintritt. Sprich, die Konsumenten konsumieren einfach weniger, weil sie sich gestört und überwacht fühlen. Ja, das fand ich sehr interessant. Deshalb auch die Frage, wie schafft man als Unternehmen mehr Vertrauen in diesem Bereich? Ja? Stichwort Corporate Digital Responsibility. Darüber haben wir ja schon mit dem Rechtsanwalt Herrn Neufeld gesprochen. Gerade auch unter dem Blickfeld, dass wir ja etwaige Datenschutzgesetze vielleicht nicht noch weiter verschärfen möchten.
Ja, ich denke, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Das ist auch das, was ich vorher meinte mit, es gibt durchaus Limitationen, was jetzt quasi die zwischen, ich sammle mehr Daten und daraus entsteht ökonomischer Wert. Wir nennen das auch moderierende Faktoren. Das heißt, es gibt zusätzliche Einflussfaktoren, die dann diese Werterzeugung auch abschwächen oder abmildern können und solche Privatsphärebedenken oder dass ich das besonders intrusive wäre das englische Wort, als intrusive wahrnehme, das sind solche Faktoren. Wichtig ist mir da vielleicht noch, das sind jetzt nicht nur reine Behauptungen, das heißt, es sind auch nicht nur Argumente, sondern das sind wirklich empirische Studien, die genau das gefunden haben. Ne? Und das ist vielleicht so ein Punkt, das ist natürlich immer denkbar, aber wichtig ist natürlich dann auch die Frage, naja, ist es wirklich so? Und das können wir eben über Empirie dann zumindest unterstützen. Das ist natürlich immer die Frage, wie universell ist das geltend, aber das wurde jetzt auch in mehreren Studien gefunden und ist ein relativ robustes Ergebnis. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, kann ich als Unternehmen natürlich jetzt auch Dinge tun, und das wurde auch untersucht, wie ich jetzt diese Privatsphärebedenken zum Beispiel abmildern kann oder dieses Misstrauen, was mir gegenübergebracht wird. Ein Faktor, der da häufig eine Rolle spielt, ist Transparenz. Also was erkläre ich der Nutzerin oder dem Nutzer darüber, wie ich Daten sammle? Gibt durchaus eine ambivalente Beziehung da, weil ich über mehr Transparenz kann ich mehr Vertrauen aufbauen und dann sind auch Personen eher gewillt, auf zielgerichtete Werbung zum Beispiel zu klicken. Es kann natürlich durchaus auch einen adversen Effekt haben. Also wenn ich natürlich durch meine Transparenz erst offenlege, wie stark ich quasi eingreife in die Privatsphäre, also wenn diese Datensammlung dann als zu intrusive wahrgenommen wird, dann funktioniert Transparenz nicht unbedingt. Der andere Punkt ist neben Transparenz auch Kontrolle. Und da ist durchaus interessant, dass es nicht unbedingt tatsächliche Kontrolle sein muss. Sondern in vielen Studien wurde gezeigt, dass wahrgenommene Kontrolle im Prinzip ausreicht, dass ich das, was ich als Unternehmen erreichen will, vielleicht auch erreichen kann. Also ein Beispiel war eine Feldstudie bei Facebook von Catherine Tucker, die eben zeigt, obwohl für die Nutzerinnen und Nutzer sich nichts geändert hat im Sinne davon, wie sie das Targeting beeinflussen können, war aber die Designänderung, dass mir plötzlich so Privatsphäre-Kontrollmöglichkeiten angezeigt wurden, wo ich jetzt über Slider oder entsprechendes Checkboxes quasi was anklicken konnte, was jetzt mehr Kontrolle wiedergespiegelt hat über meine Daten. Das hat dazu geführt, dass Leute im Nachhinein häufiger auf entsprechende getargetete Werbung geklickt haben. Und das ist auch in weiteren Studien gezeigt worden. Also man kann sich das intuitiv ja auch vorstellen. Wenn ich glaube, ich habe mehr Kontrolle, dann fühle ich mich irgendwie sicherer und dann bin ich vielleicht auch eher bereit, Daten abzugeben. Es gibt ähnliche Untersuchungen zum Recht auf Vergessen. Also, dass ich eben die Möglichkeit habe, personenbezogene Daten auch löschen zu können. Und auch da kann man sich natürlich vorstellen, okay, wenn ich vor der Wahl stehe, meine Daten preiszugeben und ich weiß, ich habe nie wieder eine Kontrolle darüber, dann überlege ich mir das vielleicht schon sehr genau. Wenn ich aber glaube, ich habe dieses Recht auf Löschen, dann bin ich vielleicht auch heute etwas unvorsichtiger, mal salopp gesagt. Aber ob ich dann morgen oder übermorgen dieses Recht auf Löschen wirklich ausübe, ist dann wieder eine andere Frage. Und das ist eben auch schon empirisch zumindest in Einzelstudien gezeigt worden, dass es diese adversen Effekte durchaus geben kann. Und das führt mich nochmal ganz zurück auf deine initialen Punkte. Ne? Also wenn wir Gesetzgebung machen, dann ist natürlich durchaus auch wichtig, dass wir solche Faktoren mit einbeziehen, damit das Ganze natürlich zielführend ist. Wir haben im Prinzip Transparenz, wenn wir mit Blick auf Cookie-Banner, das ist ja auch schon tot diskutiert worden mittlerweile, aber hat das die Situation wirklich verbessert für Nutzerinnen oder Nutzer? Da gibt es wahrscheinlich sehr geteilte Ansichten dazu.
Ja, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ja, mich würde dann schon interessieren, ärgert dich das? Also ärgert dich, dass die Rechtswissenschaft, aber auch die Gesetzgebung im Allgemeinen diese empirische Forschung scheinbar nicht wahrnimmt? Man könnte es ja auch so ein bisschen böse formulieren, dass man irgendwie nur noch anekdotisch so unterwegs ist.
Ja, also ärgern tut mich das nicht unbedingt, weil ich meine, dann habe ich ja auch noch was zu tun in dem Sinne, dass ich diese Rolle vertreten kann. Was ich mir natürlich schon wünsche, und das ist, glaube ich, aber auch unterschiedlich, da sehe ich jetzt nicht nur negative Punkte, sondern es gibt ja auch einen Teil von Juristinnen und Juristen, die da durchaus aufgeschlossen ist. Und gerade so dieses Handbuch zeigt das ja auch, dass auch auf Initiative von Juristinnen in dem Fall zurückgeht. Und ich nehme da schon auch einen gewissen Wandel wahr. Und das ist jetzt auch nicht nur ein reines juristisches Problem. Das ist natürlich in unseren Disziplinen auch nicht anders. Ich würde mir auch manchmal wünschen, quasi, dass, du hast zwar am Anfang gesagt, dass Informatikerinnen und Informatiker damit am Tisch sitzen. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass wir mehr Personen aus den Rechtswissenschaften und aus den Wirtschaftswissenschaften haben und dass die Informatik eigentlich sehr kurz kommt.
Okay.
Und weil da auch, glaube ich, das Verständnis wirklich das Geringste ist beim Gesetzgeber dann auf der anderen Seite. Und da würde ich mir eigentlich auch mehr wünschen, dass das sogar aus der Perspektive noch ein bisschen mehr Input kommt. Aber deswegen habe ich mich am Ende entschieden, an so einer Schnittstellendisziplin zu sitzen, um genau möglichst halt diesen Transfer zu leisten.
Ja gut, dann sollten vielleicht mehr Informatiker ins Parlament, oder? Also ich weiß gar nicht, wie viele Informatiker gerade im Bundestag sitzen. Ich kenne eigentlich auch nur zwei, bei der SPD, Frau Esken, und den Herrn Brandenburg bei der FDP. Ah, und noch eine bei den Linken, Domscheit-Berg. Also so viele sind es nicht.
Klar, da gibt es, glaube ich, sehr viele Ansatzpunkte, wo man ansetzen könnte. Ich glaube, das war auch ein größeres Thema, nachdem wir die ganzen Snowden-Enthüllungen hatten, dass da auch so ein bisschen ein Ruck durch die sehr technisch geprägte Szene ging, ob man eben nicht auch stärker auf Politik Einfluss nehmen will. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Politik auch wieder ein ganz anderes Feld als Wissenschaft. Und ich habe mich auch für die Wissenschaft entschieden und nicht für die Politik. Ich glaube, wir können auch schon aus der Wissenschaft heraus einiges tun. Das ist manchmal nicht immer nur toll, sondern da gibt es natürlich auch frustrierende Erlebnisse. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch schon tolle Erlebnisse gehabt. Das heißt, wenn wir, glaube ich, auch da Initiative zeigen, dann können wir da schon zum Beispiel zumindest ein Angebot machen, dass diese Informationen und Studien da sind. Und dass die ist ja für uns dann auch wieder wertvoll, dass wir jetzt vielleicht nicht nur irgendwas produzieren, was dann in einem Buch steht, was von nur drei Personen gelesen wird, sondern wenn das ein bisschen eine größere Wirkung entfällt.
Ja, ich habe schon gar nicht mehr zugehört. Ich habe gerade nur darüber nachgedacht, wie ich dich vielleicht irgendwie überrede, dann doch in die Politik zu gehen.
Wird nicht aber passieren. Dafür habe ich zu viel gesehen.
Okay. Anderes Thema. Das wollte ich auch von dir wissen. Wenn ich in meinen Amazon-Account gehe, ja, ich habe einen Amazon-Account, muss ich noch feststellen, dass diese Empfehlungssysteme noch nicht besonders klug sind. Also so ein Beispiel am Rande, ich habe tatsächlich einmal für meine Nichte ein Bastelset gekauft für Kinder und Amazon glaubt bis heute noch, dass ich Kinderbastelware kaufen möchte, obwohl ich dieses Kinderprodukt nur einmal erworben habe. Also mache ich in puncto Datenschutz so VPN-mäßig etwas richtig oder sind die IT-Systeme noch gar nicht so leistungsfähig, weil jeder kennt, glaube ich, die Serie Black Mirror oder wenn ich mir den einen oder anderen Intellektuellen hier im Land so anschaue, dann wird ein Horrorszenario skizziert. Ist das überhaupt noch so? Kann man
ich bin da eigentlich ziemlich bei dir. Also es ist schon manchmal frappierend, wie dann vor allem so einzelne Anekdoten oder einzelne Beispiele, wie dem eigentlich dann sehr entgegenstehen, diesem sehr düsteren Bild, was ja dann auf der anderen Seite manchmal gezeichnet wird. Also da gibt es sicher immer wieder auch Probleme und am Ende zeigt sich halt auch, dass das jetzt nicht nur irgendeine Wundermaschine ist, sondern dass da halt Algorithmen dahinter stehen und dass die in manchen Fällen gut funktionieren, in anderen weniger. Ich denke schon, was halt die Befürchtung ist und was jetzt auch nicht ganz abwegig ist, ist natürlich, je feinteiliger und je größer angelegt diese Datensammlung ist, wenn man eben, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht mehr nur die Daten hat, was habe ich auf der Webseite geklickt, sondern, und das ist von Amazon durchaus auch erklärtes Ziel, wenn man da so mit den Entwicklerinnen und Entwicklern von Alexa und Co. ist schon die Idee, dass man wirklich ein Empfehlungssystem baut, was halt über den reinen Shopping-Kontext hinausgeht und nicht im Prinzip so einen universellen persönlichen Assistenten oder eine Assistentin habe. Und man kann natürlich auch andere Beispiele einführen, ohne jetzt die Firmen vergleichen zu wollen. Aber wenn man zum Beispiel Google Maps sich anschaut, finde ich dann manchmal schon auch überraschend, wie akkurat manche Empfehlungen sein können. Wenn ich denen genügend Möglichkeit gebe, auch die Daten zu sammeln, wo ich denn grundsätzlich um die Uhrzeit unterwegs bin und wo genau. Ne? Also je feingranularer das wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich. Und da gibt es natürlich auch sehr viel technische Entwicklung im Moment. Das ist natürlich, also in der Vergangenheit sind das vor allem regelbasierte Systeme, dass da jetzt eben mehr mit maschinellem Lernen gearbeitet wird und da potenziell natürlich vielleicht auch noch mehr Genauigkeit dann rausgezogen wird. Auf der anderen Seite bin ich auch ziemlich überzeugt davon, wir haben im Moment so den KI-Hype, der durchaus auch begründet ist. Und ich glaube, da kommen viele neue Sachen, aber wir werden sicher auch wieder ein bisschen ernüchtert sein, glaube ich, in 5 bis 10 Jahren. Also wenn man sich die technischen Entwicklungen anschaut, dann sind das auch immer Zyklen. Ne? Es gibt quasi die großen Berge, wo das Hype-Thema da ist. Dann gibt es wieder Täler, wo es eigentlich auch aus der Wahrnehmung in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen zurücktritt. Und dann manifestiert es sich aber häufig tatsächlich im Alltag. Und das werden wir sicher bei diesen verschiedenen Technologien auch sehen.
Ja, wie schlagen wir jetzt die Brücke von der Datenmacht, die du hier so eindrücklich beschrieben hast, zur Marktmacht? Also wann wird aus dieser gewaltigen Akkumulation an Daten eine monopolartige Struktur, die man dann ja in diesem ökonomischen Jargon dann als Marktmacht bezeichnet? Und was mich in dem Zusammenhang auch interessieren würde, was sind denn die entscheidenden Kriterien zur Bestimmung dieser Marktmacht? Also gibt es da eventuell schon Kriterien? Ihr habt hier einige Kapitel dazu geschrieben. Das alles hier zu besprechen, würde den Rahmen vermutlich sprengen. Nur um mal ein paar Punkte herauszugreifen, fangen wir doch mal mit dem Thema Datenzugängen an. Also wie wichtig ist der Zugang zu Daten in diesem Marktmacht-Kontext?
Ja, vielleicht noch vorgeschoben ganz kurz, also dieses Prinzip der Marktmacht, Feststellung von Marktmacht, da gibt es eben in, ja, sozusagen traditionellen Märkten gibt es eben ganz klare Instrumente, wie ich das messen kann. Das hat in der praktischen Umsetzung auch immer Probleme. Im Prinzip geht es dann darum, inwieweit kann ich als Unternehmen den Preis beeinflussen, den ich setze und dass der auch sich am Markt manifestiert. Inwieweit bin ich dadurch wettbewerbliche Einschränkungen daran gehindert, das zu tun. Und in digitalen Märkten ist das aber sehr viel schwieriger. Weil wenn wir uns überlegen, allein bei wie vielen Märkten wir in dem Sinne gar keinen Preis haben, weil wir eben eine andere Marktseite haben, da sieht man schon, dass das Konzept sehr viel schwieriger wird. Und mit Daten noch umso mehr. Das heißt, was wir eigentlich in dem Artikel auch machen, ist, dass wir dann mehrere Faktoren beschreiben, die in der Literatur identifiziert wurden, die Marktmacht begünstigen. Und dann ist man vielleicht eher so auch wieder in den Rechtswissenschaften, dass man quasi so eine Art Indizien hat, die für Marktmacht sprechen und nicht einen ganz klaren Test. Um jetzt dann zurückzukommen, einer dieser Faktoren ist ganz sicher der Zugang zu Daten, weil das ist, denke ich, auch relativ intuitiv, wenn ich natürlich einen exklusiven Zugang zu Daten habe. Weil ich zum Beispiel der Hersteller eines Automobils bin und dort werden Daten erzeugt und ich kann darüber bestimmen, dass diese Daten nur bei mir auf dem Server gespeichert werden und keiner hat Zugriff darauf, dann sieht man natürlich daraus, wenn diese Daten irgendwie wichtig sind für die Reparatur, dann habe ich einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn meine Autowerkstätten dann mit freien Werkstätten im Wettbewerb stehen. Und das Automobil ist nur ein Beispiel, das kann man sich über viele andere Märkte überlegen. Wenn wir jetzt über die Internetwirtschaft sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Nutzungsdaten und Nutzerdaten. Und da gibt es durchaus auch das Gegenargument, dass es da ja eigentlich gar keinen exklusiven Zugang gibt, weil diese Daten kann ich ja immer wieder preisgeben. Also kann auch jedes Unternehmen diese Daten sammeln. Also haben wir ja kein Marktmachtproblem. Das ist die Argumentation von manchen Ökonominnen und Ökonomen. Da würde ich aber widersprechen, weil es natürlich schon so ist, es hilft mir auch nicht unbedingt, wenn ich jetzt über 30 Jahre die Daten sammeln kann, die Google auch mal gesammelt hat innerhalb von 2 Stunden, weil natürlich Daten auch über die Zeit wieder an Wert verlieren. Also wenn es darum geht, Vorhersagen zu machen über Präferenzen, Aktivitäten, dann brauche ich natürlich auch Daten, die sehr zeitlich akkurat sind, die vielleicht sehr feingranular sind. Also wenn ich eben über Google Maps tracken kann, über ein Android-Smartphone, was macht der Nutzer, die Nutzerin 24 Stunden am Tag, dann ist es schwierig als Startup genau diese gleichen Daten in dieser Menge und in dem der Qualität zu erheben. Also würden wir schon argumentieren, dass eben auch bei Nutzungsdaten Zugang zu unterschiedlichen Daten unterschiedlicher Menge, unterschiedlicher Qualität entstehen kann und dass das ein Faktor ist, der natürlich dann Marktmacht begünstigen kann, wenn ich diese Daten dann für wichtige und wertvolle wirtschaftliche Zwecke nutzen kann. Hm.
Als zweiten Punkt führt ihr die Netzwerkeffekte an. Was bedeutet das? Also was sind Netzwerkeffekte in diesem Kontext?
Ja, Netzwerkeffekte sind für digitale, elektronische Märkte, aber auch für Telekommunikationsnetze ein ganz besonderes Charakteristikum. Also in den Wirtschaftswissenschaften sprechen wir von einem Netzwerkeffekt, wenn das Gut, also den Dienst oder das Produkt, das ich benutze, wenn dessen Wert oder dessen Nutzen für mich abhängt davon, wie viele andere Nutzerinnen oder Nutzer dieses Gut nutzen. Also ganz klassisches Beispiel ist ein Telefon. Wenn ich der einzige Nutzer in einem Telefonnetzwerk bin, dann ist das Telefon relativ wertlos. Ein moderneres Beispiel sind Messenger-Dienste. Wenn ich der einzige bin, mit dem ich per WhatsApp schreiben könnte, dann bräuchte ich kein WhatsApp. Das heißt, der Wert dieses Dienstes steigt in der Anzahl der Nutzer, die vorhanden sind. Das sind sogenannte direkte Netzwerkeffekte. Es gibt dann auch indirekte Netzwerkeffekte, die viel mit Plattformgeschäftsmodellen zu tun haben. Also das Beispiel E-Commerce. Ich finde Amazon vor allem deshalb natürlich gut, weil da viele Händler zum Beispiel sind. Also wenn wir über den Amazon Marketplace sprechen oder wenn wir über eBay sprechen würden. Also wenn ich da viele Händler auf der Gegenseite finde, dann gibt es diesen indirekten Netzwerkeffekt. Und natürlich kommen mehr Händler zur Plattform Amazon, wenn auf der anderen Seite viele Nutzer da sind. Anderes Beispiel sind App Stores. Entwicklerinnen und Entwickler gehen vor allem dahin, wo ich viele Nutzerinnen und Nutzer habe. Und auf der Nutzungsseite möchte ich natürlich ein großes Angebot an Apps haben. Das wären indirekte Netzwerkeffekte. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Form oder eine spezielle Form von indirekten Netzwerkeffekten. Das sind eben datengetriebene Netzwerkeffekte. Also wenn ich zum Beispiel eine Plattform bin, dann habe ich natürlich Zugriff auf sehr viele Daten, weil ich auch Transaktionen beobachten kann, an denen ich vielleicht gar nicht direkt beteiligt bin. Amazon sieht, was passiert in Transaktionen zwischen einem Dritthändler und einem Nutzer. Und da gibt es eben auch immer wieder die Argumentation, dass diese Datennetzwerkeffekte auslösen, weil je mehr Nutzer ich habe, desto mehr Daten kann ich sammeln. Wenn ich dann einen besseren Dienst anbieten kann, dann hat das eine höhere Qualität, das zieht wieder mehr Nutzer an. Und das wäre sehr vereinfacht gesagt quasi, was diese Netzwerkeffekte sind eben verknüpft mit diesen selbstverstärkenden Effekten. Mein Dienst wird besser, weil mehr Nutzer da sind. Und das führt natürlich dann in der Konsequenz zu Marktkonzentration.
Also es hört sich schon nach einem gewaltigen Problem an, oder? Also weil, ja, die Unternehmen werden irgendwie zum Markt. Also gibt es dann überhaupt noch da Märkte? Also zumindest kann man sagen, dass es ja proprietäre
Märkte sind. Ja, also den Markt gibt es schon noch. Wir sprechen ja häufig auch davon, also Amazon Marketplace, das ist wirklich das eine Unternehmen, ist der Markt. Ne? Und das ist natürlich was, womit wir uns aus wettbewerbsrechtlicher Sicht, aus ökonomischer Sicht durchaus schwer tun, weil wir ja eigentlich an wettbewerblichen Märkten interessiert sind. Man muss aber auch aufpassen, dass man das jetzt nicht per se verteufelt und dann sagt, naja, wir müssen jetzt diese Märkte alle wieder aufspalten und wir brauchen eigentlich 5 Messenger. Das ist ja manchmal so ein bisschen, wie man dann auch die Politik wahrnimmt, weil natürlich auch für Nutzer hat das einen gewissen Vorteil. Na, also wenn ich halt nicht 5 Messenger benutzen muss oder nicht 5 soziale Netzwerke pflegen muss, da hat das für den Nutzer natürlich einen direkten Vorteil, wenn ich vielleicht nur 1 habe. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Glauben wir eben, dass dann nach einer gewissen Zeit diese Märkte weiterhin bestreitbar sind und dann gibt es eben das nächste große soziale Netzwerk oder es kommt sowieso ein ganz neuer Markt? Oder rechnen wir halt damit, dass diese Märkte dann auch da bleiben, für sehr lange Zeit monopolisiert sind und das ist offensichtlich dann durchaus problematisch.
Okay, auf die weiteren durchaus interessanten Punkte jetzt hier, Wechselkosten, Skalenerträge, Skalenvorteile, werde ich aus Zeitgründen jetzt nicht mehr eingehen. Aber wer sich für dieses Thema interessiert, ich glaube, ja, das Buch müsste man käuflich erwerben. Ich kann es an dieser Stelle empfehlen, keine Werbung. Aber vielleicht packen wir euch auch andere Beiträge von den Kollegen in die Shownotes. Okay, kommen wir zum Abschluss nochmal ins juristische Terrain. Und zwar würde ich gerne von dir gerne wissen, welche Maßnahmen würdest du jetzt zur Abschwächung dieser Datenmacht empfehlen? Also was könnte der Gesetzgeber dagegen tun?
Ja, also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten und man kann das mal ein bisschen, oder wir haben das dann auch versucht, ein bisschen zu kategorisieren. Man kann zum Beispiel bei den Nutzerinnen und Nutzern ansetzen, dass ich versuche, deren Rechte zu stärken. Das kann zum Beispiel die Transparenz beeinflussen, dass ich einfach mehr Informationen zur Verfügung stelle und das entsprechend auch regulatorisch vorschreibe. Wir kennen aus der Datenschutzgrundverordnung schon das Recht auf Datenportabilität, dass ich also versuche, dem Nutzer mehr Möglichkeiten zu geben, Daten weiterzugeben. Wir haben jetzt gerade den neuen Data Act gesehen von der Europäischen Kommission, die sehr stark dieses Prinzip weiterverfolgen und das jetzt auch nicht mehr nur mit Blick auf Marktmacht fokussieren, sondern quasi für alle Hersteller von Internet of Things Produkten vorschreiben wollen. Mal schauen, was daraus dann am Ende auch wird. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eben wirklich Datenzugang per se reguliere. Also wir kennen das aus dem Telekommunikationsbereich zum Beispiel, dass eben Zugang zu Netzen reguliert wird. Das kann man sich auch vorstellen, dass man eben Zugang zu Datenressourcen von großen Unternehmen, von marktmächtigen und datenmächtigen Unternehmen vorschreibt. Wir sehen ein bisschen was davon im Digital Markets Act. Da gibt es den Vorschlag, dass vor allem Gatekeeper-Unternehmen, die eine Suchmaschine betreiben, entsprechende Daten hinsichtlich der Query-Anfragen und der Klicks auf den Suchergebnisseiten, dass die an Wettbewerber in Form von Suchmaschinen weitergegeben werden müssen. Das ist da vielleicht zu erwarten. Und der dritte Ansatz ist dann vielleicht, dass man natürlich auch versuchen kann, Datengröße, Unternehmensgröße zu limitieren, sei es jetzt über sogenannte Datensilos, dass ich also Vorschriften mache, wann dürfen Daten kombiniert werden zwischen verschiedenen Diensten, weil viele der großen Digitalunternehmen, die wir kennen, die haben eben nicht nur einen Dienst, sondern die haben sehr viele Dienste und da können sie eben dann auch Daten kombinieren. Und als letztes Mittel sicher natürlich auch immer wieder in der Diskussion wirklich strukturelle Zerschlagung und dass ich eben sage, naja, du darfst halt nicht ein Messenger-Dienst, ein soziales Netzwerk und was anderes betreiben, sondern das müssen unabhängige Dienste sein. Durchaus aber auch natürlich immer auch mit gewissen Nachteilen verbunden.
Ja, vielleicht nochmal abschließend gefragt, jetzt so auch nach dem Verlauf des Gesprächs, wie bewertest du jetzt als Wirtschaftsinformatiker, also als jemand, der evidenzbasiert arbeitet, unsere, ja, ich nenne sie jetzt mal Datengesetze von der DSGVO bis zum Data Act und zur KI-Verordnung. Würdest du sagen, dass diese Gesetze ihre Ziele erreichen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch wieder ein Punkt, wo man sehr spezifisch in jedes Gesetz gucken muss. Viele davon sind ja auch gerade erst in der Vorbereitung. Da tut sich ja wirklich sehr viel. Ich denke schon, dass über eine Datenschutzgrundverordnung natürlich ein großer Schritt gegangen wurde hinsichtlich der Ziele, die man da hatte. Zumindest europaweit. In Deutschland war der Schritt vielleicht gar nicht so groß, weil wir natürlich auch davor entsprechende Datenschutzvorschriften in ähnlicher Art hatten. Was mich vielleicht manchmal stört und was ich als problematisch empfinde, ist, dass ich manchmal so auch ein bisschen die Auffassung wahrnehme, dass man dann zum Beispiel unter Juristen auch sagt, naja, Datenschutzgrundverordnung, da geht es ja jetzt um Konsumentenschutz, da geht es um Privatsphäre und da geht es nicht um Wettbewerbsrecht zum Beispiel. Und das beides wollen wir nicht vermischen und das finde ich nachvollziehbar aus einer gesetzgeberischen Perspektive und aus einer systematisierenden Perspektive. Aber das heißt halt nicht, dass nicht der Datenschutz Auswirkungen in wettbewerblicher Art hat. Also was wir jetzt in mehreren empirischen Studien auch sehen, ist, einer der Gewinner der Datenschutzgrundverordnung ist Google. Die haben durchaus Marktgewinne verzeichnet, weil natürlich viele kleinere Unternehmen mit dieser Bürokratie, mit den entsprechenden Anforderungen nicht mehr mitkommen. Jetzt kann man sagen, aus Datenschutzperspektive, ist das jetzt ein Erfolg oder nicht? Man kann natürlich sagen, Google hält sich zumindest aktuell an das, was da vorgeschrieben wurde, mal unabhängig von den Verfahren, die vielleicht da noch laufen. Aber man kann natürlich schon fragen, ist es wirklich am Ende des Tages ein Gewinn für den Datenschutz, dass wir quasi hier immer mehr Daten dann zu einem Unternehmen bringen und diese Monopolisierungstendenzen könnten dann vielleicht doch auch schädlich für den Datenschutz sein. Und da quasi auch über diese Nebeneffekte und potenziellen adversen Effekte stärker nachzudenken, das ist, glaube ich, wichtig und ist auf der anderen Seite wahrscheinlich wichtig, dass wir uns eine gewisse Flexibilität erhalten, weil was, denke ich, auch klar ist, wir können nicht alle Effekte antizipieren. Also es gibt, glaube ich, auch eine große Debatte im Moment, wie kann man Regulierung dynamischer gestalten, wie kann man sie mit anderen Institutionen auch einsetzen, also dass man nicht nur die klassischen, den großen Hammer kennen, sondern vielleicht auch ein bisschen experimenteller unterwegs sind. Ich finde gerade im Vereinigten Königreich ist man da durchaus sehr modern und sehr fortschrittlich und ich glaube, den Weg können wir durchaus auch in Europa stärker gehen. Und das dann begleitet durch entsprechende wissenschaftliche Studien würde das Ganze vielleicht noch weiter verbessern.
Also inwiefern jetzt in Großbritannien?
Naja, dass man zum Beispiel Regulatory Sandboxing, ne, dass man wirklich mal im Kleinen versucht, Dinge auszuprobieren, dass man vielleicht auch alles nicht gleich in der großen Menge in der großen Fläche ins Feld bringt, dass man vielleicht auch einen mehrstufigen Ansatz hat, dass man erstmal mit freiwilligeren Commitments arbeitet und wenn das aber nicht funktioniert, dann mit den strengeren Vorschriften kommt. Dass man vielleicht auch Regulierer stärker technisch schult. Ne? Also je digitaler Märkte werden, desto mehr Möglichkeiten habe ich vielleicht auch in der entsprechenden Durchsetzung von Gesetzen, mich auch auf entsprechende technische Tools zu verlassen. Ich glaube, da ist viel Innovationspotenzial auch einfach auf der Regulierungsseite. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Feld.
Ja, wobei bei diesen Sandboxes oder diesen freiwilligen Selbstverpflichtungen immer auch die Gefahr besteht, dass man insbesondere den Big-Data-Unternehmen es dann zurecht macht, während das Gesetz erstmal dasteht und unverrückbar ist, oder?
Ja, aber um jetzt nochmal den großen Bogen zur Politik zu schlagen, ist es natürlich auch nicht so, dass diese Gesetze im luftleeren Raum gemacht werden, sondern da passiert natürlich auch viel. Mein Punkt ist zum Beispiel, wenn man sich sowas wie die Cookie-Regelung anschaut, ich glaube, da haben viele das Bedürfnis, dass man da eigentlich was ändern müsste. Und gleichzeitig haben wir dann einfach institutionelle Probleme, das dann auch wirklich anzupacken.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ich würde sagen, das ist doch ein wunderbarer Schluss. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Ich glaube, ja, wir haben einen doch sehr ausführlichen Einblick in die Datenökonomie bekommen. Sehr spannender Buchbeitrag, habe ich wirklich sehr gerne gelesen. Ja, das war wieder eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitaler Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen und ich sage wieder Tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Daniel.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.